Deutschlandfunk Kultur heute.
Und wir bleiben dort, in London genauer gesagt. Die Kunstsammlung des britischen Königshauses, die gilt als eine der besten der Welt. Einige der berühmtesten Gemälde hängen im Buckingham Palace. Wer aber nicht eingeladen ist zu einem Staatsbankett, der kann diese Bilder nur in den Sommermonaten anschauen, wenn der Palast zu besichtigen ist, und dann auch nur von Weitem. Jetzt wird der Saal allerdings renoviert. Neue Stromkabel werden eingezogen und so mussten die Gemälde abgehängt werden. 65 davon wurden deshalb in die Queen's Gallery getragen. Die ist quasi um die Ecke, nicht einmal Transportkästen mussten dafür gezimmert werden. Da hängen sie nun, die Meilensteine, und Hans Pietsch hatte Glück. Er hat sie nämlich gerade noch sehen können, bevor die Londoner Museen im Zuge der verschärften Corona-Bestimmungen jetzt wieder schließen mussten.
Ihre goldenen Locken fallen sanft über ihre rechte Schulter, ihr ovales Gesicht ist langgestreckt und leicht zur Seite geneigt, ihre Augen mit den schweren Lidern sind keusch gesenkt, das Porträt einer scheuen jungen Frau von fast überirdischer Schönheit. Stünde ihr Name nicht auf ihrer reich verzierten Brustplatte, könnte man kaum ahnen, dass Parmigianino um 1535 hier Pallas Athene gemalt hat, Kriegerin und Schutzheilige der Stadt Athen. Es ist ein großes Vergnügen, die schöne Frau endlich einmal auf Augenhöhe und richtig ausgeleuchtet zu sehen, denn normalerweise ist sie nur Gästen eines Banketts zugänglich oder Touristen, die im Sommer durch den Palast geschleust werden. Wenn Sie sie denn sehen können, sie hängt ja hoch oben an einer Wand in der zweiten Reihe. Schon im ersten Raum der Queen's Gallery kann man sich nicht satt sehen. Ein Selbstporträt von Rubens mit breitkrempigem Hut, stolz und selbstbewusst. Daneben eine seiner erstaunlich heiteren Landschaften. Sommer, Bauern auf dem Weg zum Markt von 1618. Gegenüber eine ganze Wand Rembrandt. Auch hier ein Selbstporträt. Der 36-Jährige zeigt sich als erfolgreicher Maler, hat aber nichts von Rubens weltmännischem Gehabe. Er ist ehrlicher mit sich selbst. Ganz locker das Doppelporträt des Schiffsbauers und seiner Frau von 1633. Sie stürmt in sein Büro und überreicht ihm einen Zettel. Es ist ein flüchtiger Augenblick und doch zeigt er die Nähe der Eheleute. Man sagt, es sei das Lieblingsbild der Königin. Höhepunkt des Raums mit den holländischen Genreszenen ist Johannes Vermeers Herr und Dame am Virginal. Der Raum erstreckt sich unendlich weit nach hinten, wo die beiden Protagonisten am Tasteninstrument stehen. Von links fällt Licht ein, die Verwendung von Farbe, gelb für das Holz, blau für die Schatten, lässt die Oberflächen wie Edelstein aussehen. Neben der sanften, so gar nicht streitbaren Pallas Athene von Parmigianino hängen zwei weitere Porträts der italienischen Renaissance, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Tizians Porträt des Jacopo Sannazzaro von 1514 ist das früheste der hier gezeigten Werke. Alles ist auf das Wesentliche reduziert. Lorenzo Lottos 10 Jahre später entstandenes Porträt des Andrea Odoni quillt dagegen fast über. Der Kaufmann und Sammler sitzt schwergewichtig im Mittelpunkt, umgeben von Teilen seiner Sammlung, hauptsächlich antiken Statuen. Ein Augenschmaus ganz besonderer Art ist eine Darstellung von Judith mit dem Kopf des Holofernes von 1613. Der Spätmanierist Cristofano Allori erzählt hier nicht nur die Geschichte der jungen Frau, die den assyrischen Feldherrn köpft, um ihre Stadt zu retten, er erzählt gleichzeitig die Geschichte seiner eigenen unglücklichen Liebschaft. Der abgeschlagene Kopf im Vordergrund ist ein Selbstporträt. Die mörderische Judith in leuchtend gelbem Gewand ist seine ehemalige Geliebte und die Magd im Hintergrund deren Mutter, die für das Scheitern der Beziehung verantwortlich gemacht wurde. Wenn die Kunstöffentlichkeit diese Meisterwerke ab und an zu Gesicht bekommt, dann immer in einem Kontext, in der monographischen Schau eines Künstlers oder einer Kunstrichtung, in einer Thesenschau. Man kann sie aber auch, so will es die Ausstellung, ganz einfach als Meisterwerke bewundern. Was natürlich die Frage aufwirft, warum werden diese Juwelen als Staffage für Staatsbankette benutzt? Warum müssen wir, denen diese Bilder ja irgendwie auch gehören, darauf warten, bis in einem Palast ein Saal neu verkabelt wird? sollte es nicht ein Museum geben, in dem die Schätze der Monarchin der Öffentlichkeit Tag aus, Tag ein zugänglich sind?
Fragt mein Kollege Hans Pietsch, der die seltene Gelegenheit hatte, die Kunstsammlung des britischen Königshauses ganz aus der Nähe zu sehen.